Brücke. Warum da jetzt brückentechnisch noch mal mehr die Alarmglocken schrillen in Deutschland, besprechen wir nach den Nachrichten. Und Werner Schoninger beginnt die ebenfalls mit dem Thema.
Die Brücken in Deutschland sind nach Einschätzung europäischer Verkehrsexperten in einem noch schlechteren Zustand als angenommen. Zu diesem Schluss kommt die Organisation Transport and Environment. Das ist ein Dachverband nichtstaatlicher Organisationen, die sich für nachhaltigen Verkehr in Europa einsetzen. Demnach müssen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene bis zu 100 Milliarden Euro in den Ersatzneubau von Brücken investiert werden, die baufällig sind. Die Organisation weist darauf hin, dass vor allem in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen Autobahnen stark belastet seien. Ein Beispiel ist die A100 Ringbahnbrücke, die gerade abgerissen werden muss. Auf den Seeloer Höhen wird heute an den Beginn der Schlacht vor 80 Jahren erinnert. Bei dem Gefecht kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Zehntausende deutsche und sowjetische Soldaten getötet. Geplant sind unter anderem eine Kranzniederlegung und ein stilles Gedenken am Ehrenmal. Dazu wird nach Angaben des Landkreises Märkisch-Oderland auch der russische Botschafter Netschajew erwartet. Vorab hat eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes Diskussionen ausgelöst. Darin wird empfohlen, wegen des Krieges in der Ukraine keine Vertreter von Russland und Belarus zu Gedenkveranstaltungen einzuladen. Örtliche Politiker lehnen das ab. Man könne nicht Diplomaten von einem Gedenken an die eigenen Landsleute ausschließen, so der stellvertretende Landrat Hanke. Das Umweltbundesamt kritisiert, dass die Entfernungspauschale erhöht werden soll. Die im schwarz-roten Koalitionsvertrag vorgesehene Entlastung für Pendler sei umwelt- und klimaschädlich und auch sozial ungerecht, teilte die Behörde mit. Die Pendlerpauschale führe dazu, dass mehr Auto gefahren wird. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio Daniel Pokraka.
Christine Kornherr, Expertin für umweltschädliche Subventionen bei der Behörde, sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, die Pauschale setze Anreize für längere Arbeitswege und führe damit zu einem Wachstum des gesamten Verkehrsaufkommens. Union und SPD wollen die Entfernungspauschale erhöhen. Ab Januar nächsten Jahres sollen Pendler schon ab dem ersten Kilometer des Arbeitsweges 38 Cent absetzen können. Das gilt zurzeit erst ab dem 21. Kilometer. Für kürzere Strecken sind es 30 Cent pro Kilometer.
Die Beschäftigten der Charité-Tochtergesellschaft CFM streiken heute und morgen wieder für eine bessere Bezahlung. Die Gewerkschaft Verdi rechnet damit, dass es zu Einschränkungen etwa bei der Essenversorgung oder bei Krankentransporten kommt. Es gibt aber eine Notdienstvereinbarung. Laut der CFM ist die Versorgung der Patienten sichergestellt. Der Streik soll am Freitagmorgen nach der Nachtschicht gegen 6 Uhr enden. Verdi fordert, dass die mehr als 3.200 CFM-Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt werden, der an der Charité gilt. In dem schon länger schwelenden Tarifkonflikt haben die Beschäftigten schon mehrmals gestreikt, zuletzt Anfang April. Die Inbetriebnahme des geplanten Atommüllendlagers Schacht Konrad in Niedersachsen könnte sich nach ARD-Informationen verzögern. Norddeutscher und Bayerischer Rundfunk berichten das und beziehen sich dabei auf vertrauliche Dokumente. Demnach sind die Grenzwerte im niedersächsischen Wasserrecht so streng, dass nur ein Bruchteil der geplanten Menge schwach bis mittel radioaktiver Abfälle dort eingelagert werden kann. NDR-Reporterin Katharina von Schurzenthaler.
Die zuständige Gesellschaft für Endlagerung hat im ARD-Interview eingeräumt, dass derzeit kein einziger Atommüllbehälter die notwendige Zertifizierung besitze. Eine Neugenehmigung der wasserrechtlichen Erlaubnis würde laut Experten aber mindestens 10 Jahre dauern und damit die Einlagerung von Atommüll geplant für den Beginn der 2030er Jahre verzögern. Unterdessen stapeln sich in den Zwischenlagern verteilt in ganz Deutschland die Atommüllbehälter. Und es ist unklar, wann sie ihren Bestimmungsort Schacht Konrad erreichen.
Borussia Dortmund ist im Viertelfinale der Fußball Champions League ausgeschieden. Der Bundesligist hat das Rückspiel am Abend zwar gegen Barcelona 3:1 gewonnen, das reichte aber nicht, weil der BVB das Hinspiel in Barcelona 0:4 verloren hatte. Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben das Play-Off-Finale der Deutschen Meisterschaft verpasst. Die Titelverteidigerinnen unterlagen im entscheidenden Spiel der Halbfinalserie Saarlouis 67:75 nach Verlängerung. Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne und überall trocken. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Spandau Eiskeller 11 und in Marzahn 13 Grad, in Küritz 10 und in Fürstenwalde-Spree 14 Grad. Morgen oft sonnig, nach Westen hin teils kompakte Wolken, aber trocken. Die höchsten Werte morgen 19 bis 28 Grad. Die Zeit 7.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. Guten Morgen. Und die Knabberbagger, die an der A100-Ringbahnbrücke ja jetzt seit ein paar Tagen mächtig baggern, die kommen offenbar gut voran. Zumindest diese Ringbahnbrücke, der Abriss steht offenbar kurz vor dem Ende. Westend wird ja auch mit abgerissen. Die zuständige Autobahngesellschaft des Bundes lädt deshalb heute Nachmittag zu einer Pressekonferenz an der Baustelle ein. Auch Kai Wegner und Ute Bonde, regierender Bürgermeister und Verkehrssenatorin, haben sich angesagt. Aber mehr als ein kurzes Aufatmen, denn das ist ja erstmal der Abriss und nicht der Neubau, sind offenbar beim Thema marode Brücken nicht drin. Deswegen ist jetzt Annette Miersch zu mir gekommen aus unserer Inforadio-Redaktion. Schönen guten Morgen, Annette.
Ich grüße dich, guten Morgen.
Ja, es gibt ja eine neue Auswertung. Demnach ist der Zustand vieler Brücken bundesweit noch dramatischer als angenommen. Worum geht's da genau?
Ganz neu ist das Thema ja nicht, aber der Bund, der unterschätzt offenbar den Sanierungsstau bei den maroden Brücken in Deutschland deutlich. Der sei doppelt so hoch wie angenommen. Zu diesem Schluss kommt die Organisation Transport and Environment, also Transport und Umwelt. Der Bund geht bislang von rund 8.000 angeschlagenen Brücken aus und die Organisation hingegen, die warnt, dass rund 16.000 Brücken in Bundeshand baufällig sein sollen. Bis zu 100 Milliarden Euro müssten in den Ersatzneubau von Brücken investiert werden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene.
Also erstmal locker das Doppelte an maroden Brücken. Aber diese Organisation, von der habe ich noch nicht so viel gehört. Wer ist das?
Also mir sind die auch komplett neu. Das ist offenbar ein europäischer Dachverband nichtstaatlicher Organisationen, die sich nach eigenen Angaben für nachhaltigen Verkehr und Umweltschutz einsetzen. Ein Lobbyverband also, der im Zusammenhang mit politischen Entscheidungen aktiv wird. Und der deutschen Presseagentur, der liegt der Brückenbericht des Verbandes vor.
Und was deckt der dann im Einzelnen auf?
Also der Dachverband, der geht davon aus, dass viele Autobahnbrücken in Deutschland aus den 70er Jahren ursprünglich für eine geringere Belastung ausgelegt wurden. Grundlage ihrer Berechnungen sind unter anderem Daten der Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen. Also das mal die Grundlagen. Sie bemängelt, dass das Verkehrsministerium in seinem Brückenmodernisierungsprogramm von 2022 nicht das gesamte Autobahnnetz in den Blick nimmt. Das Programm sieht vor, dass in den nächsten 10 Jahren 4.000 Brücken im Kern stark belastete Autobahnen saniert werden sollen. Langfristig sollen dann noch mal 4.000 dazukommen. Aber wie gesagt, die Organisation selbst geht von 16.000 aus.
Und gibt es Bundesländer, die besonders und andere weniger betroffen sind?
Dreimal darfst du raten.
Ja, Berlin und Brandenburg.
Nee, Brandenburg wohl nicht so sehr.
Okay,
also der Dachverband sagt, dass vor allem Stadtstaaten, dass hier die Brücken in einem schlechten Zustand sind, also Berlin, Hamburg und Bremen. Hier würden inzwischen viele Brücken deutlich über ihre ursprüngliche Auslegung genutzt. Die Straßenbrücken in ostdeutschen Flächenländern, wo wahrscheinlich auch Brandenburg dazu zählen könnte, seien hingegen oft gut in Schuss. Zu großen Teilen erst in den 90er Jahren errichtet, wurden sie damals bereits für höhere Verkehrslasten ausgelegt.
Und insgesamt, wenn du einen Strich drunter ziehst, was ist das Fazit der Untersuchung?
Naja, Lobbyverband, würde ich sagen. Regierungsbildung, Koalitionsvertrag sind die Stichworte. Die neue Bundesregierung, die soll dem Sanierungsbedarf künftig Rechnung tragen, fordert der Verband. Denn die Autobahn GmbH führt inzwischen eine Triage bei der Modernisierung von Straßenbrücken durch. Also sie arbeitet nach einem Prinzip der Notfall- oder auch Katastrophenmedizin. Das sei absurd und teuer. Sanierung und Instandhaltung sollten Vorrang vor dem Bau neuer Autobahnen und Bundesstraßen haben.
Das sagt die Organisation Transport and Environment. Annette Miersch hat uns da die Ergebnisse zusammengefasst. Rund 16.000 Brücken in Bundeshand baufällig, heißt es. Da, tja, immerhin hat ja die Regierung oder will ja ein großes Infrastrukturpaket auf den Weg bringen. 9:07 ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Und wir bleiben auch gleich in Brandenburg. Da steigen die Mieten inzwischen teils fast so stark wie in Berlin. Bezahlbarer Wohnraum ist besonders im Speckgürtel und in Potsdam schwer zu finden. Die Förderung des sozialen Wohnungsbaus hatte sich die neue Landesregierung deswegen als wichtigstes Vorhaben dick ins Heft geschrieben. Aber im Etatentwurf war erstmal nichts davon zu finden. Das hat bei Bauunternehmen, die mietpreisgebundene Projekte planen, in den letzten Wochen für viel Unsicherheit gesorgt. Gestern Abend nun kam aus Potsdam die Zusage, das brandenburgische Bauministerium will die soziale Wohnraumförderung aufstocken. Nico Hecht aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam fasst die Gemengelage nochmal zusammen.
Bauzäune, palettenweise Steine und Bagger. Auf dem Gelände des ehemaligen Straßenbahndepots in Potsdam könnte der Bau jeden Moment losgehen. Das Wohnungsbauunternehmen Pro Potsdam will dort 270 Wohnungen bauen, mietpreisgebunden ab 6,50 Euro pro Quadratmeter, sagt Geschäftsführer Bernd Nicke.
Alleine die Pro Potsdam hat hier einen zweistelligen Millionenbetrag schon investiert in Infrastruktur, Ankauf des Grundstücks, Munitionsfreimessung, Planung etc. Und im Hinblick auf die ungewisse Finanzierung haben wir jetzt erstmal die Planung angehalten.
Denn Bauen für solche Mietpreise würde nur mit Förderung möglich sein. Doch als die Landesregierung ihren Entwurf für den Doppelhaushalt 2025-26 vor gut zwei Wochen vorlegte, war plötzlich unklar, ob weiter Gelder wirklich in den sozialen Wohnungsbau fließen würden.
Wir hatten gehofft, dass es eine deutliche Aufstockung gibt, weil der Wohnungsbedarf riesig ist. Wir haben jeden Monat auf 50 Wohnungen, die wir anbieten können, über 13.000 Nachfragen. Das heißt, die Wohnungsnot ist wirklich immens. Und wir hatten dann aber gehört, dass es sogar zu einer deutlichen Reduzierung kommen soll. Das hat uns schon sehr stark verunsichert.
Letztes Jahr seien in Brandenburg 212 Millionen Euro in die Förderung des sozialen Wohnungsbaus geflossen. Doch im aktuellen Haushaltsentwurf findet sich keine Angabe dazu. Für die Wohnungsbauunternehmen stehe also in Frage, ob nun überhaupt Gelder vom Land zur Verfügung stehen. Die braucht es aber, um Fördergelder vom Bund akquirieren zu können. Ohne könnten auch weitere Vorhaben nicht starten. Die Pro Potsdam wollte etwa auch in Potsdam-Kramnitz mit Genossenschaften bauen.
Wir wissen, dass dort die Kollegen von den Genossenschaften über 800 Wohnungen gefördert bauen wollen. Die hängen auch von der Wohnungsbauförderung ab. Und im nächsten Schritt würde auch gerne Pro Potsdam in Kramnitz weitere bis zu 1000 Wohnungen mit dem sozialen Wohnungsbau errichten. Die werden dringend gebraucht. Insofern unser Appell ans Land, lasst uns nicht im Regen stehen.
Brandenburgs Infrastrukturminister Detlef Tabbert, BSW, hatte erklärt, es gebe im Haushaltsentwurf keine Angaben zu den Landesmitteln für den sozialen Wohnungsbau, weil der Wirtschaftsplan für das Landeswohnungsbauvermögen bisher noch nicht aufgestellt werden konnte. Heute aber könne er die Bauunternehmen beruhigen.
Stand heute werden wir die Bundesmittel für das Jahr 2025 finanzieren. Würde also bedeuten, dass wir circa in der Größenordnung von 250 Millionen Euro in diesem Jahr den sozialen Wohnungsbau fördern werden. Das ist immerhin zum Vorjahr eine Steigerung, die doch sich sehen lassen kann.
Beim Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen hört man das gerne, bleibt aber noch skeptisch. Wichtig wäre, wenn der Minister die Aussage auch im Haushalt unterlege, sagt ein Sprecher dort. Denn insgesamt würden im Land gut 400.000 geplante Wohnungen an einer Förderung hängen.
Nico Hecht war das aus Potsdam. Bei all den globalen Verwerfungen im Moment ist diese Nachricht mal eine richtig gute. Die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation haben sich auf ein Pandemieabkommen geeinigt. Nach jahrelangen Diskussionen, ausgelöst durch die Covid-Pandemie. Katrin Hondl mit Sitz. Vom Sitz der WHO in Genf mit den Details.
Bis der Durchbruch erreicht war, gingen die Verhandlungen noch einmal bis tief in die Nacht. Die Mitgliedsländer haben heute in Genf Geschichte geschrieben, kommentierte WHO-Generaldirektor Tedros die Einigung am frühen Morgen. Sie haben gezeigt, so Tedros, dass Länder in unserer gespaltenen Welt immer noch zusammenarbeiten können, um eine gemeinsame Antwort auf gemeinsame Bedrohungen zu finden. Mit dem Pandemievertrag soll Chaos wie bei Corona künftig verhindert und eine weltweit gerechte Verteilung von Schutzmaterial und Medikamenten sichergestellt werden. Für die Einigung waren viele Kompromisse nötig. Bis zum Schluss war vor allem der sogenannte Technologietransfer umstritten, also inwieweit die Pharmaindustrie ihr Know-how zur Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen auch mit ärmeren Ländern teilen soll. Einzelheiten dazu sollen in einem Anhang des Vertrags geregelt werden, der noch ausgehandelt werden muss. Das Pandemieabkommen soll im Mai beim Jahrestreffen der 194 WHO-Mitgliedsländer verabschiedet werden. Der Vertrag gilt dann aber nur in den Ländern, die ihn auch ratifizieren. Pandemiemaßnahmen wie Lockdowns oder Impfungen kann die WHO auch künftig nicht anordnen.
Katrin Hondl.
RBB 24 Inforadio Sport.
Um 7:15. Die Fußballer von Borussia Dortmund wurden gestern Abend von den Fans gefeiert, obwohl die Mannschaft in der Champions League ausgeschieden ist. Denn der BVB flog mit einem Sieg raus, 3:1 gegen den FC Barcelona. Immerhin aber dann doch zu wenig nach dem 0:4 vorher in Barcelona zum Weiterkommen. Trotzdem ließen die Fans die Mannschaft hochleben. Thomas Hollmann aus unserer Sportredaktion, wäre da sogar noch mehr drin gewesen? Guten Morgen.
Guten Morgen, ja. Zwischenzeitlich konnten die Spieler und die Fans tatsächlich vom Wunder träumen, nämlich als Serou Guirassy kurz nach der Halbzeit das 2:0 gemacht hat. Da fehlten nur noch 2 Tore zur Verlängerung und so stark, wie die Dortmunder da gestern gespielt haben, wären 2 Tore absolut möglich gewesen. Aber 5 Minuten später, nach dem 2:0, dann der Stimmungskiller, das 2:1, ein Eigentor ausgerechnet dann von Benze Baini. Ja, und da hätte Dortmund dann noch 3 Tore schießen müssen, um es in die Verlängerung zu schaffen. Immerhin Guirassy, der traf dann noch ein weiteres Mal, kommt jetzt insgesamt mit 13 Treffern in der Champions League Saison auf den Rekordwert, hat gestern ja alle 3 Tore für die Dortmunder erzielt, aber das wird ihm kein großer Trost sein, denn mehr Tore kann Guirassy in dieser Champions League Saison logischerweise nicht mehr schießen. Dortmund, wie gesagt, draußen.
Bitter für einen Torschützenkönig. Aber warum waren die Dortmunder erst im Rückspiel so gut und nicht schon in Barcelona?
Ja, die Antwort ist möglicherweise eine taktische. Niko Kovac hatte in Barcelona mit einer Viererkette spielen lassen, obschon die Mannschaft in der Bundesliga immer mit einer Dreierkette verteidigt. Ja, und mit dieser ungewohnten Viererkette ist dann in Barcelona alles schief gegangen, was schief gehen konnte. Gestern wurde wieder mit Dreierkette verteidigt und die Abwehr stand und war stabil. Also das Ausscheiden von Dortmund möglicherweise auch ein taktischer Fehler des Trainers. Dortmund bleibt jetzt nur noch die Hoffnung, sich in der Bundesliga zu verbessern und sich so für die kommende Champions-League-Saison dann zu qualifizieren.
Bitter, oder? So ein eigenes taktisches... Ja. Boah, gemein. Ja. Aber gut, die Münchner Bayern, die können es besser machen, können noch weiterkommen, wenn sie denn heute Abend bei Inter Mailand gewinnen. Thomas, wie stehen da die Chancen?
Ja, ich würde mal taxieren, 40-60 für die Bayern. Das 1:2 ist schon eine richtig schwere Hypothek, zumal gegen Inter Mailand. Total abgezockte Mannschaft, das hat man ja im Hinspiel gesehen. 2 Konter, 2 Tore. Und hinten werden die Italiener heute den Beton wahrscheinlich in Autobahnbrückenstärke anrühren, denke ich mal. Also es wird ganz schwer für die Bayern. Die müssen angreifen, dürfen hinten aber absolut nicht offen sein, denn darauf warten die Italiener natürlich nur.
Autobahnbrückenstärke, super. Ja, schwer wird's ja auch nicht nur für die Bayern, sondern auch für Real Madrid. Gegen Arsenal London muss der Titelverteidiger gleich 3 Tore aufholen. Schaffen die das?
Ja, wenn es eine Mannschaft schaffen kann, dann Real, wobei die Madrilenen möglicherweise nicht mehr die Abgebrühtheit der vergangenen Jahre haben, was auch mit dem Karriereende von Toni Kroos zu tun hat. Einen gleichwertigen Ersatz für den Taktgeber hat Real noch immer nicht gefunden. Insofern könnte das heute tatsächlich das Ende von Real sein in der laufenden Champions League-Saison und der Einzug ins Halbfinale für Arsenal. Der Gegner dort, der steht bereits fest, Paris Saint-Germain, denen reichte ein 2:3 gestern bei Aston Villa in Birmingham.
Und ich nehme an, heute Abend Bayern wieder bei uns
das
zu hören?
Das dürfen wir nicht vergessen, absolut. Ja, 21 Uhr, die Bayern bei Inter Mailand live und in voller Länge.
Danke herzlich, Thomas Hollmann.
Werbung.
Frühaufsteher oder Nachteule? Jeder Mensch ist anders. Aber eins steht fest. Bei uns finden Sie genau die Küche, die in Ihr Leben passt.
Musterhausküchen gehören zum Leben. Jetzt Beratung vereinbaren. Musterhausküchen.de. Musterhausküchen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Anna Schoninger.
Brandenburg A2 Magdeburg Richtung Berlin. Zwischen Wollin und Brandenburg steht ein defekter LKW. Achtung, es befinden sich Leute auf der Fahrbahn und es liegen Reifenteile auf der A2 Richtung Berlin. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. Wegen der Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Friedrichsfelde, Rienstraße vor der Straße Altfriedrichsfelde laufen Tiefbauarbeiten. Bis Monatsende ist dort nur eine Spur frei. Und Rummelsburg, Nöldnerstraße zwischen Stadthaus und Lückstraße ist für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Grund sind Tiefbauarbeiten bis Ende Mai. Und noch Mitte, die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten noch bis Mitte Mai gesperrt und in der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Den Livestream im rbb24-Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smart Speaker.
7.20 Uhr, guten Morgen, Angela Ulrich im Studio.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Gucken Sie auch manchmal diesen Livestream von den Knabberbaggern an der Ringbahn und der Westendbrücke in Berlin? Schon krass. Wie fix das gerade läuft da, könnte heute teils schon fertig sein. Zum Zustand von Brücken insgesamt in Deutschland gibt's nicht gerade gute Neuigkeiten. Werner Schoninger.
Die Brücken in Deutschland sind nach Einschätzung europäischer Verkehrsexperten in einem noch schlechteren Zustand als angenommen. Zu diesem Schluss kommt die Organisation Transport and Environment. Das ist ein Dachverband nichtstaatlicher Organisationen, die sich für nachhaltigen Verkehr in Europa einsetzen. Demnach müssen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene bis zu 100 Milliarden Euro in den Ersatzneubau von Brücken investiert werden, die baufällig sind. Die Organisation weist darauf hin, dass vor allem in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen Autobahnen stark belastet seien. Ein Beispiel ist die A100 Ringbahnbrücke, die gerade abgerissen werden muss. Auf den Seeloer Höhen wird heute an den Beginn der Schlacht vor 80 Jahren erinnert. Bei dem Gefecht kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Zehntausende deutsche und sowjetische Soldaten getötet. Geplant sind unter anderem eine Kranzniederlegung und ein stilles Gedenken am Ehrenmal. Dazu wird nach Angaben des Landkreises Märkisch-Oderland auch der russische Botschafter Netschajew erwartet. Vorab hat eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes Diskussionen ausgelöst. Darin wird empfohlen, wegen des Kriegs in der Ukraine keine Vertreter von Russland und Belarus zu Gedenkveranstaltungen einzuladen. Darüber spricht Angela Ulrich nach den Nachrichten mit der Landtagsabgeordneten von Seeloh, Sina Schönbrunn. Die Brandenburger Landesregierung plant in diesem Jahr 250 Millionen Euro für den sozialen Wohnungsbau ein. Das hat das Infrastrukturministerium in Potsdam am Abend mitgeteilt. Mario Köhne, RBB 24.
Laut Ministerium sind die Mittel für den günstigen Wohnraum nochmal aufgestockt worden. Im vergangenen Jahr hatte das Land 212 Millionen und 2023 176 Millionen Euro dafür zur Verfügung gestellt. Bauminister Tabbert erklärte, damit werde auch in Zukunft bezahlbar und bedarfsgerechter Wohnraum in Brandenburg entstehen. Vor gut anderthalb Wochen klang das noch anders. Da hatte Tabbert nach den Haushaltsberatungen der Landesregierung nur wenig Spielraum für Fördermittel gesehen. Bei den Wohnungsbauunternehmen hatte das für Kritik gesorgt.
Die Beschäftigten der Charité-Tochtergesellschaft CFM streiken heute und morgen wieder für eine bessere Bezahlung. Die Gewerkschaft Verdi rechnet damit, dass es zu Einschränkungen etwa bei der Essensversorgung oder bei Krankentransporten kommt. Es gibt aber eine Notdienstvereinbarung. Laut der CFM ist die Versorgung der Patienten sichergestellt. Der Streik soll am Freitagmorgen nach der Nachtschicht gegen 6 Uhr enden. Verdi fordert, dass die mehr als 3.200 CFM-Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt werden, der an der Charité gilt. In dem schon länger schwelenden Tarifkonflikt haben die Beschäftigten schon mehrmals gestreikt, zuletzt Anfang April. Die Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation haben sich auf den Entwurf für ein Pandemieabkommen verständigt. Vertreter von fast 200 WHO-Mitgliedern stimmten dem Vertragstext in Genf in der Nacht zu. Im Mai soll das Abkommen endgültig verabschiedet werden. Aus Genf Katrin Hondel.
Die Mitgliedsländer haben heute in Genf Geschichte geschrieben, kommentierte WHO-Generaldirektor Tedros die Einigung am frühen Morgen. Sie haben gezeigt, so Tedros, dass Länder in unserer gespaltenen Welt immer noch zusammenarbeiten können, um eine gemeinsame Antwort auf gemeinsame Bedrohungen zu finden. Mit dem Pandemievertrag soll Chaos wie bei Corona künftig verhindert und eine weltweit gerechte Verteilung von Schutzmaterial und Medikamenten sichergestellt werden. Für die Einigung waren viele Kompromisse nötig. Bis zum Schluss war vor allem der sogenannte Technologietransfer umstritten, also inwieweit die Pharmaindustrie ihr Know-how zur Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen auch mit ärmeren Ländern teilen soll.
Borussia Dortmund ist im Viertelfinale der Fußball Champions League ausgeschieden. Der Bundesligist hat das Rückspiel am Abend zwar gegen Barcelona 3:1 gewonnen, das reichte aber nicht, weil der BVB das Hinspiel in Barcelona 0:4 verloren hatte. Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben das Playoff-Finale der deutschen Meisterschaft verpasst. Die Titelverteidigerinnen unterlagen im entscheidenden Spiel der Halbfinalserie Saar Louis 67-75 nach Verlängerung. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne und überall trocken. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Spandau Eiskeller 11 und in Marzahn 13 Grad, in Küritz 10 und in Fürstenwalde-Spree 14 Grad. Morgen oft sonnig, nach Westen hin teils kompakte Wolken, aber trocken, die höchsten Werte 19 bis 28 Grad. Die Zeit 7.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio
mit Angela Ulrich. Die Seeloer Höhen, dieser Name steht für immer für eine der größten Schlachten des Zweiten Weltkriegs auf deutschem Boden. Heute vor 80 Jahren begannen am Oderbruch östlich von Berlin 4 Tage lang rund 1 Million Soldaten der Roten Armee den Kampf gegen 120.000 Wehrmachtssoldaten. Ein fürchterliches Gemetzel. Es ging um die letzten Kilometer, um die Befreiung Berlins, um das Ende der Nazi-Herrschaft in Deutschland. Zehntausende starben dabei, oftmals ganz junge Soldaten. Ihrer wird heute gedacht. Und es soll ein stilles Gedenken werden. Aber ein Schreiben des Auswärtigen Amts an die Landkreise hat im Vorfeld für Aufruhr gesorgt. Darin heißt es, russische und belarussische Vertreter sollten diesmal nicht dabei sein, aus Sorge, sie könnten das Gedenken instrumentalisieren. Sina Schönbrunn ist Landtagsabgeordnete der SPD aus Seeloh für den Kreis Märkisch-Oderland. Schönen guten Morgen, Frau Schönbrunn.
Guten Morgen.
Können Sie dieses Schreiben, diese Sorge vor Instrumentalisierung nachvollziehen?
Also ich finde es doch schon recht absurd, so ein Schreiben rauszugeben. Natürlich kann ich auch die Sorge des Auswärtigen Amtes verstehen. Ich bin da aber ganz auf der Seite meines stellvertretenden Landrats, Herrn Hanke, sowie der Stadt Seeloh. Ich finde es unsinnig, den höchsten Vertreter eines Landes auszuladen oder auszuschließen.
Also das wäre der russische Botschafter dann, ne?
Genau, der Natschajew, genau. Netscherjew auszuladen, um hier seiner Landsleute zu gedenken. Das ist doch nicht Ziel einer Diplomatie und so einen Vertreter vor die Tür zu setzen, völlig unverständlich für mich.
Allerdings ist ja die Sorge, dass die damalige Befreiung Nazi-Deutschlands jetzt dazu führen könnte, dass Russland seine Erzählung eben nochmal rechtfertigt, angeblich die Ukraine von Nazis zu befreien durch diesen aktuellen Angriffskrieg. Der Zeithistoriker Martin Sabro aus Potsdam hat das gestern bei uns so beschrieben, die mögliche russische Propaganda.
Dass man die Vergangenheit mit der Gegenwart identifiziert und die Befreiung Deutschlands zum Hitlerregime fortführt in ein heutiges Befreiungsdenken, das dann den Angriffskrieg auf die Ukraine als Teil dieser Erzählung definiert. Und wenn ich Medvedev gestern den kommenden Kanzler Merz als Nazi habe beschimpfen hören, dann sieht man, wie eine solche Instrumentalisierung aussehen kann.
Medvedev, früherer russischer Präsident und auch Premier. Also insofern scheint diese Sorge ja nicht wirklich unberechtigt.
Also ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Natürlich kann man alles instrumentalisieren, aber uns sollte es doch heute vor allen Dingen darum gehen, der Toten zu gedenken und nicht irgendwelche Instrumentalisierungen zu machen. Und was eigentlich ganz wichtig ist, wir müssen hier nach vorne schauen und es ist ein Mahnes, ein stilles Gedenken und nicht nur Soldaten, es sind ja auch Zivilpersonen gestorben und das sollte unsere Werte heute sein. Also nicht zu instrumentalisieren, ein stilles Gedenken und davon gehe ich aus, es hat hier immer so stattgefunden in Seeloh.
Aber was tut man? Sie wollen ja nicht instrumentalisieren, das ist klar. Genau. Aber was tut man, wenn das jetzt durch Gäste passiert? Wie wollen Sie das verhindern?
Ich denke, da ist die Stadt Seeloh sowie auch der Landkreis Märkisch-Oderland, der ja hier auch die Gedenkstätte der Seeloher Höhen betreibt. Also das muss man nochmal in Fokus setzen, die eine tolle Arbeit machen. Es ist eine tolle Gedenkkultur dort entstanden. Herzlichen Dank auch nochmal dafür. Aber ich denke, wir sind gut vorbereitet. Ich hatte nochmal eine Rücksprache mit der Stadt sowie dem Landkreis. Also ich denke, ich gehe davon aus, dass es nicht so sein wird, wie vielleicht jetzt hochgepusht wird.
Genau. Sie sagen ja, das Gedenken in Seeloh wird vom Landkreis organisiert, der aber auch keine Vertreter der Bundes- oder Landesregierung eingeladen hat, eben mit Verweis auf stilles Gedenken. Warum das dann eigentlich auch nicht? Ist es dann nicht folgerichtig, dass man es eben ganz ohne Politiker macht?
Also ich zähle mich zur Bevölkerung. Ich bin jedes Jahr dabei. Wir sind in Selo. Ich bin hier geboren. Ich bin hier aufgewachsen. Für mich gehört es schon seit meinem Gedenken dazu, dort stilles Gedenken zu vollziehen. Ich kenne das gar nicht anders mit meiner Familie. Wir sind hier an der Seite der Verstorbenen. Und es war, wie gesagt, ich möchte es nochmal betonen, es war jedes Jahr so, dass hier ein stilles Gedenken stattfindet und nicht nur zum 80. Jahrestag. Natürlich wird es heute sehr stark instrumentalisiert, weil es eben 80 Jahre, weil es nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine passiert. Aber nochmal, ich bin hier einfach dafür, man sollte hier heute wirklich einen stilles Gedenken, einen Tag für die Toten und keine Instrumentalisierung.
Das sagt Sina Schönbrunn. Sie ist Landtagsabgeordnete der SPD aus Selo. Dort wird heute der Opfer der Schlacht um die Seloer Höhen vor 80 Jahren gedacht. Frau Schönbrunn, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
7.30 Uhr wird es 7:30.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Und wir werden natürlich heute auch berichten vom Gedenken auf den Seeloer Höhen. Aber jetzt gucken wir nochmal weiter weg. Urlaubszeit ist ja gerade Osterferien in Brandenburg und Berlin. Und da haben sich viele die Frage gestellt vorher. Berge, Meer oder vielleicht doch lieber ein Städtetrip. Im Moment sind ja viele unterwegs und auch auf der Suche, eine bezahlbare Unterkunft zu finden. Und da ist es seit vielen Jahren beliebt, eine Wohnung über Airbnb zu mieten. Fast genauso lang gibt es aber auch Kritik, dass mit diesem Geschäftsmodell den Menschen, die in beliebten Städten leben, die Wohnungen weggenommen werden, weil man eben auf diesem Portal bei Airbnb mehr einnehmen kann. Immer mehr Städte gehen deshalb gegen Airbnb vor. Inzwischen auch Wien. Wie genau, beschreibt unser Korrespondent Florian Haas.
Ein erster Schritt war, dass die Stadt die Regeln verschärft hat im vergangenen Jahr, als Wien einen neuen Tourismusrekord aufgestellt hat. Seither gilt, maximal 3 Monate dürfen Wohnungen normalerweise an Touristen vermietet werden. Wer dagegen verstößt, muss bis zu 50.000 Euro zahlen pro Wohnung. Neu eingerichtet wurde auch eine eigene Einheit bei der Baupolizei, Name Kontrolle Kurzzeitvermietung. Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchforsten Online-Plattformen wie Airbnb und Booking.com. Sie prüfen die zahlreichen Anzeigen und Verdachtsfälle und rücken dann mehrmals die Woche frühmorgens aus, wenn eine Spur heiß ist. Und da arbeiten sie sich dann oft zu zweit durch die Hochhäuser durch, klopfen und klingeln an Türen, suchen Indizien für illegale Kurzzeitvermietung. Jetzt haben sie da ihren wohl bisher größten Erfolg gemeldet. Sie haben 2 Hotelbetriebe ausgehoben. Die Verhandler sprechen von Hotel, weil in diesen Gebäuden im großen Stil illegal vermietet wurde und wohl kein einziger Altmieter mehr gewohnt hat. Auch anderswo wurden sie fündig. Ein verdächtiger Eigentümer soll mehr als 2 Dutzend Wohnungen verteilt im Viertel ohne Vertrag vermietet haben.
Knapper Wohnraum und Verdrängung durch Touristen, auch in Wien ein großes Problem. Florian Haas hat sich das mal näher angeguckt. Und wir gucken wiederum auf den scheidenden Bundeskanzler Olaf Scholz. So viel Termine hat er im Moment nicht mehr, aber heute reist er nochmal nach Polen. Abschiedsbesuch in Warschau bei Ministerpräsident Donald Tusk. Es soll um deutsch-polnische Beziehungen gehen. Ja, ein sehr wichtiges Nachbarland Polen für Deutschland. Kein einfacher Abschied, meint unsere Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
Die Ankündigung des Besuchs des scheidenden Bundeskanzlers Olaf Scholz kam überraschend. Scholz ist nur noch geschäftsführend im Amt. Auslandsreisen sind da eher ungewöhnlich. Aber mit dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk trifft sich Scholz zum Abschiedsmittagessen. Die Beziehung zwischen den beiden gilt als eher belastet. Polen fordert von Deutschland eine, Zitat, materielle und moralische Wiedergutmachung der NS-Verbrechen während des Zweiten Weltkrieges, so sagte es Ministerpräsident Tusk. Konkret, finanzielle Hilfen für noch lebende NS-Opfer, ein Mahnmal in Berlin für die polnischen Opfer der Nazis sowie finanzielle Hilfen zum Schutz Polens vor Russland. Aus Sicht des polnischen Ministerpräsidenten hat Scholz Polen zu wenig angeboten. Anfang Mai wird er voraussichtlich von Friedrich Merz von der CDU als Kanzler abgelöst. Merz hatte bereits vor der Bundestagswahl angekündigt, am ersten Tag als Kanzler nach Polen und Frankreich zu reisen. Er will die deutsch-polnischen Beziehungen mit einem Freundschaftsvertrag auf eine neue Grundlage stellen.
Bianca Schwarz.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
US-Präsident Donald Trump. Der sorgt mit seiner Zollpolitik für erhebliche Unsicherheit, auch für deutsche Firmen. Inzwischen gibt es Signale, dass sich Unternehmen doch wieder stärker auf den chinesischen Markt rückbesinnen könnten. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Was macht China bei allen Problemen als Markt denn vielleicht jetzt wieder so interessant?
Naja, einfach die Größenordnung der Exportmärkte. Volkswagen hat im vergangenen Jahr rund 380.000 Autos in den USA verkauft. In Deutschland waren es 1,1 Millionen, aber je nach Zählweise insgesamt rund 2,9 Millionen Autos in China. Und es gibt ein weiteres gewichtiges Argument. China hat im ersten Quartal ein Wirtschaftswachstum von immerhin 5,4%. Die US-Wirtschaft, die wächst leider nicht mal halb so stark.
Ja. Keine Frage, warum, aber wer meldet sich da im Moment aus der deutschen Wirtschaft zu Wort, wenn es um China geht?
Die Nachrichtenagentur Reuters, die hat mit der Deutschen Handelskammer in Nordchina gesprochen, also das ist die Außenhandelskammer, und da gibt es aus dem deutschen Unternehmerlager doch eine ziemlich klare Forderung. Deutsche Unternehmer erwarten von der neuen Bundesregierung stärkeren Rückhalt für eine Politik, die China ungeachtet aller Probleme, die es ja auch gibt, eben auch als Partner sieht. Die Firmen wünschen sich neue politische Brücken, natürlich auch als Antwort auf die Unsicherheiten im Handel mit den USA.
Und genau die USA, du sprichst sie an, der wird das nicht wirklich gefallen, oder?
Den USA gefällt das überhaupt nicht. Das bedeutet Kontrollverlust im Handelskonflikt mit China. US-Präsident Trump will deshalb Druck auf Handelspartner ausüben, ihre Geschäfte mit China einzuschränken. Das berichtet zumindest das Wall Street Journal. Die Abschottung gegenüber China, die klappt allerdings schon für die US-Wirtschaft nicht so wirklich. Die Nachrichtenagentur Reuters, die hat berichtet, der Trump-Vertraute Elon Musk, der hat deshalb Probleme bei Tesla. Das Robotaxi Cybercab und ein elektrischer Sattelschlepper, das sind zwei neue Produkte, die Tesla wieder aus der Krise helfen sollten in den nächsten Monaten. Allerdings, in beiden Fahrzeugen sind Komponenten aus China verbaut. Die Einfuhr ist ausgesetzt, also das wird erstmal nichts.
Und wie sieht die Reaktion aus Asien auf diese Zollpolitik der USA aus?
Ja, neben den bekannten Gegenzöllen natürlich eine Politik der Nadelstiche, würde ich sagen. Shenzhen an der Südgrenze Chinas ist ein wichtiger Standort für die Elektronikproduktion. 10, 15 Autominuten südlich liegt der Flughafen Hongkong, und dort in der Sonderverwaltungszone Apple und weitere US-Unternehmen, die liefern ihre Produkte von dort mit eigenen Frachtfliegern in alle Welt. Aber kleinere Unternehmen, die schicken ihre Waren ganz normal per Post, weil das einfach billiger ist. Allerdings liefert die Post in Hongkong ab sofort keine Warensendungen mehr Richtung USA. Offizielle Begründung: die schikanösen US-Zölle.
Johannes Frevel war das. Und morgen übrigens haben wir Ralf Osser, Chefökonom der WHO, über diese ganzen Handelswirren hier bei uns im Gespräch. Das Georg-Kolbe-Museum war das erste neu gegründete Museum in West-Berlin in der Nachkriegszeit. Damals, 1950, war das Haus ein Gedenkort an den kurz zuvor verstorbenen Bildhauer Georg Kolbe. Er hatte dort im Westend gelebt und gearbeitet. In diesem Jahr feiert das Haus 75. Jubiläum, und deswegen gibt es eine Gruppenausstellung, Tea and Dry Biscuits. Eben so viel wie Tee und trockene Kekse überschrieben. Lustiger Titel. Bin gespannt, was es damit auf sich hat. Hören Sie um 7:05 in unserer Kultur. Und was das Wetter angeht, ja, der ersehnte Regen, er ist weiterhin nicht wirklich in Sicht. Heute zumindest nicht. Es wird richtig warm, bis 27 Grad. Im Moment sind wir bei 12 bis 15 Grad angekommen. Und die Lausitz, die wird wahrscheinlich wieder den Wärmerekord bei uns knacken.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Werner Schoninger.
Brandenburg A2, Magdeburg Richtung Berlin. Zwischen Wollin und Brandenburg steht ein defekter LKW. Achtung, es befinden sich Leute auf der Fahrbahn und es liegen Reifenteile auf der rechten Spur der A2. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. Wegen der Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Friedrichsfelde-Rienstraße. Vor der Straße Alt-Friedrichsfelde laufen Tiefbauarbeiten. Bis Monatsende ist dort nur eine Spur frei. Rummelsburg, Nöldnerstraße. Zwischen Stadthaus und Lückstraße ist für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Grund: Tiefbauarbeiten bis Ende Mai. Mitte: Die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten noch bis Mitte Mai gesperrt und in der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB24 Inforadio App.
7.40 Uhr wird es, 20 vor 8. Guten Morgen.
RBB24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Angela Ulrich. In Berlin werden ja gerade zwei Brücken abgebrochen, weil sie extrem marode sind. Magdeburg hat erst gestern auch eine große Brücke mitten in der Stadt gesperrt, ebenfalls wegen Baufälligkeit. Da kommt aber noch viel mehr, heißt es in einem Report über den Zustand von Brücken in Deutschland. Werner Schoninger.
In Deutschland müssen nach Einschätzung von Experten deutlich mehr Brücken saniert oder ersetzt werden als angenommen. Das geht aus einer Erhebung der Organisation Transport and Environment hervor. Das ist ein Dachverband nicht staatlicher Organisationen, die sich für nachhaltigen Verkehr in Europa einsetzen. Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale.
Der Verband T&E bemängelt, dass das Verkehrsministerium in seinem Brückensanierungsprogramm innerhalb von 10 Jahren zunächst nur für 4.000 Brücken plant. Insgesamt müssten aber fast 6.000 Brücken ersetzt werden. Rund 10.000 weitere Brücken sind der Einschätzung zufolge so stark belastet, dass Neubauten oder Verstärkungen nötig sind. Der Verband T&E fordert von der künftigen Bundesregierung, zunächst die bestehenden Autobahnen und Bundesstraßen zu sanieren, bevor neue gebaut werden.
Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Verkehrssenatorin Bonde wollen am Nachmittag über den Stand der Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke informieren. Nach Angaben der Autobahngesellschaft ist der Rückbau des zentralen Brückenbereichs bereits abgeschlossen. Seit Samstag laufen die Abrissarbeiten. Am 25. April sollen sie beendet sein. Ab dem 28. April soll dann auch wieder die Ringbahn durchfahren können. 80 Jahre nach Beginn der Schlacht auf den Seeloer Höhen wird heute dort der Gefallenen gedacht. Bei dem Gefecht kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Zehntausende deutsche und sowjetische Soldaten getötet. Geplant sind unter anderem eine Kranzniederlegung und ein stilles Gedenken am Ehrenmal. Vorab hat eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes Diskussionen ausgelöst. Daran wird empfohlen, wegen des Kriegs in der Ukraine keine Vertreter von Russland und Belarus zu Gedenkveranstaltungen einzuladen. Die SPD-Landtagsabgeordnete aus Seelow Schönbrunn wies das zurück. Man könne dem russischen Botschafter nicht verwehren, seiner Landsleute zu gedenken, sagte sie im RBB24 Inforadio. Schönbrunn betonte, es sei ein stilles Gedenken, das nicht instrumentalisiert werden dürfe. Das Umweltbundesamt kritisiert die geplante Erhöhung der Entfernungspauschale. Das führe dazu, dass mehr Auto gefahren wird, sagte die Expertin für umweltschädliche Subventionen beim Umweltbundesamt Kornherr, dem ARD-Hauptstadtstudio. Die vorgesehene Entlastung für Pendler schade dem Klima und sei sozial ungerecht. Union und SPD planen, dass Pendler ab dem nächsten Jahr schon ab dem ersten Kilometer Arbeitsweg 38 Cent absetzen können. Bisher geht das erst ab dem 21. Kilometer. Der Deutsche Landkreistag unterstützt dagegen die Änderung. Beruflich bedingte Kosten müssten von der Steuer abgesetzt werden können. Bei der Charité-Tochtergesellschaft CFM wird heute und morgen wieder gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen. Anlass ist der Tarifstreit um eine bessere Bezahlung der CFM-Beschäftigten. Rolf Grünewald, RBB 24.
Trotz einer Notdienstvereinbarung ist laut Verdi damit zu rechnen, dass es Probleme etwa bei der Essensversorgung, der Reinigung von Operationsinstrumenten und bei Krankentransporten geben wird. Für mehr als 3.200 Beschäftigte der Charité-Tochter fordert die Gewerkschaft eine Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, der an der Charité gültig ist. Der Streik soll am Freitagmorgen nach der Nachtschicht gegen 6 Uhr enden. Die Beschäftigten hatten schon Anfang April gestreikt.
Die US-Regierung erwägt Berichten zufolge, die Mittel im eigenen Außenministerium um fast die Hälfte zu kürzen. Davon betroffen wäre auch Deutschland. Unter anderem sollen die US-Konsulate in Leipzig und Düsseldorf geschlossen werden, berichten mehrere amerikanische Medien übereinstimmend. Außerdem würden durch die Kürzungen fast alle Gelder für internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen und die NATO wegfallen. Beschlossen sind die Vorhaben noch nicht. US-Präsident Trump hat in vielen Behörden drastische Kürzungen eingeleitet, zum Beispiel bei der Entwicklungshilfe. Borussia Dortmund ist im Viertelfinale der Fußball-Champions League ausgeschieden. Der Bundesligist hat das Rückspiel am Abend zwar gegen Barcelona 3:1 gewonnen. Das reichte aber nicht, weil der BVB das Hinspiel in Barcelona 0:4 verloren hatte. Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben das Play-off-Finale der deutschen Meisterschaft verpasst. Die Titelverteidigerinnen unterlagen im entscheidenden Spiel der Halbfinalserie Saarlouis 67:75 nach Verlängerung. Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne und überall trocken. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Buch 11 und in Tempelhof 13 Grad, in Zedenick 9 und in Luckenwalde 13 Grad. Morgen oft sonnig, nach Westen hin teils kompakte Wolken, aber trocken. Die höchsten Werte morgen 19 bis 28 Grad. Die Zeit 7.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich, guten Morgen. Wer einen langen Arbeitsweg hat und aufs Auto angewiesen ist, der wird sich vermutlich freuen, dass Union und SPD die Pendlerpauschale anheben wollen auf 38 Cent und das auch schon ab dem ersten Kilometer. Bisher gibt's ja erst ab Kilometer 21 Geld. Aber Kritiker sagen zu all dem, das ist klimapolitisch völlig falsch und dazu auch noch sozial ungerecht. Daniel Prokracka aus unserem Hauptstadtstudio hat mit dem Deutschen Landkreistag und dem Umweltbundesamt gesprochen und zeigt die Vor- und Nachteile der Pendlerpauschale auf.
Als Union und SPD vor einer Woche ihren Koalitionsvertrag vorstellten, da sagte CSU-Chef Söder das Gegenteil von dem, was er meinte.
Die Pendlerpauschale wird gesenkt.
Nein, steigen soll sie natürlich, um Pendler zu entlasten. Zum 1. Januar nächsten Jahres wollen Union und SPD die Entfernungspauschale erhöhen. Von 30 auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer des Arbeitswegs. Zurzeit gibt es 38 Cent erst ab dem 21. Kilometer. Dazu ein Beispiel. Wer 30 Kilometer von seiner Arbeitsstätte entfernt wohnt und an 220 Tagen zur Arbeit fährt, der kann für dieses Jahr gut 2.150 Euro von der Steuer absetzen. Steigt die Pendlerpauschale wie geplant, sind es im nächsten Jahr 350 Euro mehr. Was die Betroffenen freut, sehen Umwelt- und Klimaschützer kritisch.
Durch das Pendeln zur Arbeit im Berufsverkehr werden jährlich rund 137 Milliarden Fahrzeugkilometer zurückgelegt mit dem Pkw. Und diese Strecken führen natürlich zu hohen Treibhausgasemissionen in Höhe von ca. 30 Millionen Tonnen jährlich.
Sagt Christine Kornherr, Expertin für umweltschädliche Subventionen beim Umweltbundesamt. Sie und andere Kritiker sehen in der Pendlerpauschale einen steuerlichen Anreiz für klimaschädliches Verhalten, weil Pendler in der Mehrzahl mit dem Auto zur Arbeit fahren und nicht mit Bus oder Bahn. Ganz anders blickt der Deutsche Landkreistag auf die Pendlerpauschale. Dort ist Matthias Wohltmann für das Thema zuständig und weist darauf hin, dass der Staat Steuerzahler nach Leistungsfähigkeit besteuert.
Und das bedingt, dass beruflich bedingte Kosten abgesetzt werden. Das betrifft die doppelte Haushaltsführung, das betrifft Arbeitszimmer, das betrifft Berufsbekleidung und das betrifft eben halt auch die Wegstrecke zur Arbeitsstätte.
Also die Pendlerpauschale als Instrument der Steuergerechtigkeit. Das wiederum sehen Kritiker wie Christine Kornherr vom Umweltbundesamt komplett anders. Die Pendlerpauschale sei verteilungspolitisch ungerecht.
Also von ihr profitieren einkommensstarke Arbeitnehmende viel häufiger und stärker als einkommensschwache.
Unter anderem, weil Menschen mit sehr niedrigem Einkommen so wenig Steuern zahlen, dass sie gar nichts absetzen können. Ungerecht finden es Kritiker außerdem, dass Menschen mit hohen Mieten in teuren Ballungsräumen keine staatliche Unterstützung bekommen und über die Pendlerpauschale indirekt eine Entlastung für die mitfinanzieren, die auf dem Land günstiger wohnen. Mit diesem Argument wiederum kann der Landkreistag nichts anfangen.
Was ist denn die Konsequenz? Möchte man, dass alle Berufstätigen in der Stadt wohnen und arbeiten? Wenn man das wollte, würden sich hier beispielsweise in Berlin die Wohnungsprobleme massiv erhöhen.
Ist die Pendlerpauschale also ein gerechtes Gebot der Vernunft oder ungerecht und klimaschädlich? Eine vertiefte Diskussion darüber dürfte in der zweiten Jahreshälfte anstehen, je näher die von Union und SPD geplante Entlastung für Pendler rückt. Umso lauter, wenn sich herausstellt, welche anderen Gruppen nicht entlastet werden.
Daniel Prokraka zur Pendlerpauschale, die raufgehen soll unter der neuen Bundesregierung. 11:08 ist es jetzt. Wir gucken in die USA, genauer an die Harvard-Universität. Die ist ja nicht irgendeine, sondern eine der Elite-Universitäten in den USA. 8 US-Präsidenten hat sie hervorgebracht, darunter John F. Kennedy und Barack Obama, auch 50 Nobelpreisträger. Aber der aktuelle Präsident Donald Trump hat Harvard den Geldhahn zugedreht. Milliarden von staatlichen Fördergeldern sind eingefroren. Steuervorteile könnten gestrichen werden. Es geht um die politische Ausrichtung der Uni und damit ist ein Kampf um akademische Selbstbestimmung entbrannt, der wohl erst losgeht, wie unser Korrespondent in Washington Ulrich Ückerseifer sagt.
Donald Trump gegen die Uni Harvard. Dieser Konflikt zeigt beispielhaft den politischen und kulturellen Kampf, der gerade in den USA läuft. Für die Republikaner ist klar, die Unis sind weit links und tun zu wenig gegen Antisemitismus. Wenn Sie sich ansehen, was von Harvard verlangt wurde, Schutz jüdischer Studenten und sicherstellen, dass die EI-Programme abgeschafft werden. Das machen Sie nicht. Darum hat Präsident Trump sofort entschieden, 2 Milliarden einzufrieren. So die republikanische Politikerin Elise Stefanik auf dem Sender Fox News, dem Sprachrohr der Rechten. Die EI? Das steht in den Vereinigten Staaten für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion. Konkret geht es um die Forderung der Regierung, die Zulassung von Studenten und die Einstellung von Mitarbeitern nach Diversitätskriterien zu beenden. Das hatte der Präsident der Uni abgelehnt, woraufhin die Regierung die gut 2 Milliarden Dollar eingefroren hat, rund ein Drittel des Jahresetats. Die Regierung verknüpft den Vorwurf des Antisemitismus mit dem Versuch, mehr Kontrolle über aus ihrer Sicht linke Universitäten zu bekommen. Geht gar nicht, entgegnet Andrew Crespo, Juraprofessor der Uni Harvard.
I think it's dangerous to Harvard and I think it's dangerous to our entire country.
Es ist gefährlich für Harvard und das ganze Land. Universitäten angreifen ist einer der ersten Schritte für autoritäre Systeme. Wenn Sie den Charakter eines Landes fundamental ändern wollen, seine Demokratie angreifen, dann attackieren Sie die Gerichte, die Presse, Anwälte und Sie greifen die Universitäten an.
Character and DNA as a democracy. You attack its courts, you attack its press, you attack its legal profession and you attack its universities.
Und aus Sicht von Harvard-Professor Andrew Crespo schadet Trump auch dem eigenen Land.
Most of this funding goes to our research and science aspects of the university.
Die meisten Bundesmittel gehen in die Forschung der Universität, wo wir zum Beispiel neue Medikamente erforschen. Das ist die zentrale Partnerschaft zwischen der Universität und der Regierung. Das hat den USA geholfen, weltweit führend in vielen wissenschaftlichen Bereichen zu sein, vor allem in der Medizin. Wenn diese Partnerschaft beendet wird, trifft das jeden im Land und jeden auf der Welt.
Fighting pandemics. These are research partnerships that are part of a 70-year relationship between our federal government and our leading research universities. And he's trying to pull the rug out from that. And that's not just going to hurt Harvard. That's going to hurt everyone in our country and everyone in the world.
Die Universität von Harvard gilt als die reichste Uni der Welt mit einem Stiftungsvermögen von 50 Milliarden Dollar. Die jetzt eingefrorenen Gelder entsprechen in etwa den Einnahmen, die die Uni mit diesem Vermögen in einem Jahr erwirtschaftet. Ex-Präsident Barack Obama rät der Uni deshalb, nicht nachgeben, lieber auf die Bundesmittel verzichten. Donald Trump gegen die Uni Harvard. Fortsetzung folgt. Ganz bestimmt.
Ulrich Ückerseifer aus Washington.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Es ist ein ganz kleines Museum, liegt auch ziemlich abseits, wenn man mal von den großen Museen Berlins in Mitte oder am Kulturforum ausgeht, das Georg-Kolbe-Museum im Berliner Westend. 75 Jahre alt wird es in diesem Jahr, 3 Jahre nach Kolbes Tod. 1950 eröffnete das Atelierhaus des Bildhauers, das nach ihm benannte Museum. Heute wird nun in der Sensburger Allee die Jubiläumsausstellung eröffnet und die hat einen witzigen Titel, finde ich. Tea and Dry Biscuits, Tee und trockene Kekse. Meine Kollegin Barbara Wiegand ist bei mir, hat die Schau schon gesehen. Hallo Barbara, guten Morgen.
Hallo.
Was hat's mit diesem Titel auf sich?
Ja, klingt staubtrocken, ist aber nicht so. Also es geht zurück auf einen nach der Trauerfeier für Georg Kolbe erschienenen Artikel. Der Autor erzählt, wie man nach dem Besuch auf dem Friedhof ins Atelier zurückkehrt. Und es war ja kurz nach dem Krieg, 47 ist er gestorben. Und statt üppigen Leichenschmaus stand man da zwischen den Skulpturen rum und es wurde Tee und trockene Biscuits eben gereicht. Und in diesem Atelier steht man jetzt auch eben wieder in der Jubiläum. Und man hat das so ein bisschen rekonstruiert anhand von alten Fotografien, wie es damals eben außer 1950, als das eben eröffnet wurde, das Museum zugänglich gemacht wurde, das Atelier, allerdings eben heute ohne Tee und Biscuits. Da grüßt eine mächtige, für einen gefallenen Denkmal geplante, stürzende Figur genannt, als Gipsmodell von hinten. Aber wir sehen auch eine alte Bekannte, jedenfalls für uns RBBler, die Figur Die Nacht, eine andere Bronzeabguss ist dort aufgestellt. Leicht und Licht gegenüber diesen großen Stürzenden. Und es stehen noch Porträtköpfe von Künstlerkollegen wie Liebermann, Slevogt in einem Regal. Auch eine ein bisschen expressionistisch geformte Büste aus den frühen Jahren. Und man hat eben versucht, diese alte Atmosphäre wiederherzustellen. Aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man in diesen Gipsfiguren, da sieht man kleine Risse. Manchmal sind Arme, Beine bandagiert, gar vom Körper abgetrennt. Die hat man so aus dem Depot geholt, wie man sie so in Einzelteilen dort eingelagert hat und bandagiert hat. Und man zeigt sie nun mit diesen Rissen und Fragmenten sinnbildlich für die Risse, die die Erinnerungen an den Künstler aus heutiger Sicht auch durchziehen, was ihn und sein ambivalentes Verhältnis zu den Nationalsozialisten betrifft. Also Kolbe war sicherlich kein glühender Anhänger Hitlers, aber er formte seine Figur ab 1933 immer auch heroisierender, immer mehr Pathos belastet, darunter auch eine Büste vom spanischen Diktator Franco, die wurde später Hitler geschenkt, und eine Kopie des Dankesbriefs aus der Reichskanzlei ist auch hier ausgestellt. Also wie erinnern auf dem Weg von der unkritischen Huldigung zur kritischen Würdigung.
Und werden dann neben Kolbes Skulpturen auch Werke anderer Künstler gezeigt?
Ja, das ist so wie immer. Es soll ja auch eine Plattform sein für zeitgenössische Skulptur. Und auch hier geht es um das Thema Erinnern in der Jubiläumsschau. Manchmal ist das etwas konstruiert in Bezug zu Kolbe, manchmal aber auch sehr spannend. Etwa die Arbeit von Alvaro Urbano. Der hat geruchsfreundlich aus Beton gegossen, so verfaulende Orangen im Raum verteilt, im Atelierraum verteilt. Und damit nimmt er Bezug auf ein Musikstück Manuel de Falla's, in dem es um den Verfall, das Versäumnis, Schönes zu bewahren und zu schaffen geht. Und de Falla musste 1939 ja vor Franco ins Exil fliehen, vor jenem Diktator, den Kolbe ja so zur Freude Hitlers porträtiert hat.
Und 75 Jahre Georg-Kolbe-Museum, weit weg also von einer Hommage an den Namensgeber. Aber wo und wie verortet sich das Haus heute?
Ja, es geht um eine kritische Würdigung von Kolbes Werk. Es geht auch eben um zeitgenössische Bildhauerei und dieser Raum zu geben. Und du hast es ja in der Anmoderation schon erwähnt, es ist so ein bisschen am Rand des Zentrums gelegen. Und für Georg Kolbe war es damals, nach dem Tod seiner Frau Benjamina 1927 errichtet worden, auch als ein Rückzugsort. Und das kann man heute auch wieder so sehen, so ein bisschen raus, aber trotzdem Kunst betrachten, kritisch würdigen, aber auch einfach genießen. Diese schöne im Bauhausstil errichtete Architektur.
Also im Charlottenburger Westend der Tipp von Barbara Wiegand, 75 Jahre Georg Kolbe Museum mit der Ausstellung Tea and Dry Biscuits, Tee und trockene Kekse.
Was war heute eigentlich los in Berlin und Brandenburg? Einen kompakten und aktuellen Einblick in das Neueste aus der Region gibt es im Podcast Der Tag in Berlin und Brandenburg. Unsere Reporter und Reporterinnen sind täglich unterwegs. Vom Fläming bis zur Prignitz und in Berlins Kiezen.
Der Tag in Berlin und Brandenburg.
Der Tag in Berlin und Brandenburg.
Herzlich willkommen.
Über 500 Millionen kürzen, dann bleiben wir nicht zu Hause.
Das ist ein Skandal.
Einstimmiges Votum für den Koalitionsvertrag.
Frieden schaffen ohne Waffen, haben wir mal gelernt.
Ich habe mal in die Pakete geschaut, es ist viel Selbstgestricktes drin.
Wir sind den Kindern, glaube ich, was schuldig.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Immer montags bis freitags in der ARD Audiothek. Jetzt die ARD Audiothek App downloaden, dank Rundfunkbeitrag, werbefrei und ohne weitere Kosten.
Und das Wetter für Brandenburg und Berlin, das sagt viel Sonne und immer noch steigende Temperaturen voraus. Fast 30 Grad morgen, heute bis 27. Im Moment sind wir bei 11 bis 13 Grad angekommen und schaurig kann es dann über Ostern werden.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder zwischen Spandau und Potsdam Nord. Gegenstände auf der Fahrbahn. Und Vorsicht auf der A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Rago und Mittenwalde ist nach einem Unfall die rechte Spur blockiert. Achtung, die Unfallstelle auf der A13 ist noch nicht gesichert. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. Wegen der Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Friedrichsfelde-Rienstraße. Vor der Straße Alt-Friedrichsfelde laufen Tiefbauarbeiten. Bis Monatsende ist dort nur eine Spur frei. Mitte, die Spandauer Straße, ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten noch bis Mitte Mai gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Bei der S-Bahn fahren wegen Bauarbeiten Ersatzbusse, vor allem für die Linien 3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis 21. April.
Die Zeit, 8 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Angela Ulrich. Guten Morgen. Das Gedenken zur Schlacht auf den Seeloer Höhen, das jährt sich in diesem Jahr zum 80. Mal. Zehntausende Opfer gab es damals bei diesem letzten Kampf um Berlin. Ein Ministeriumsschreiben sorgt nun im Vorfeld für Unmut. Werner Schoninger hat die Meldungen.
Auf den Seeloer Höhen wird heute an die Gefechte kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren erinnert. Am Ehrenmal sind eine Kranzniederlegung und ein stilles Gedenken geplant. Traditionell nimmt daran der russische Botschafter in Deutschland teil. Eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes hat empfohlen, wegen des Krieges in der Ukraine keine Vertreter von Russland und Belarus einzuladen. Das haben örtliche Politiker kritisiert. Die SPD-Landtagsabgeordnete Schönbrunn sagte im rbb24-Inforadio, grundsätzlich könne sie die Sorge des Auswärtigen Amtes nachvollziehen.
Ich bin da aber ganz auf der Seite meines stellvertretenden Landrats, Herrn Hanke, sowie der Stadt Seelow. Ich finde es unsinnig, den höchsten Vertreter eines Landes auszuschließen, um hier seiner Landsleute zu gedenken. Natürlich kann man alles instrumentalisieren, aber uns sollte es doch heute vor allen Dingen darum gehen, der Toten zu gedenken.
Sina Schönbrunn, SPD-Landtagsabgeordnete für den Kreis Märkisch-Oderland. Die Brücken in Deutschland sind nach Einschätzung europäischer Verkehrsexperten in einem noch schlechteren Zustand als angenommen. Zu diesem Schluss kommt die Organisation Transport and Environment. Das ist ein Dachverband nichtstaatlicher Organisationen, die sich für nachhaltigen Verkehr in Europa einsetzen. Demnach müssen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene bis zu 100 Milliarden Euro in den Ersatzneubau von Brücken investiert werden, die baufällig sind. Die Organisation weist darauf hin, dass vor allem in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen Autobahnen stark belastet seien. Ein Beispiel ist die A100 Ringbahnbrücke, die gerade abgerissen werden muss. Der Reservistenverband fordert, dass an Autobahnbrücken die sogenannten Panzerschilder wieder angebracht werden. Weil der Zustand vieler Brücken unklar sei, wisse die Bundeswehr nicht, wo Panzer noch fahren können, sagte der Verbandsvorsitzende Sensburg der Rheinischen Post. Derzeit müssten Daten zur Tragfähigkeit aus einer Datenbank abgerufen werden. Das werde im Ernstfall zum Problem. Ein ins Stocken geratener Konvoi sei ein leichtes Ziel, so Sensburg. Die Panzerschilder geben an, welche Militärfahrzeuge die jeweilige Brücke nutzen dürfen. Die runden, gelben Schilder wurden im Kalten Krieg entlang militärisch wichtiger Straßen installiert und in den vergangenen Jahren aber nach und nach abgebaut. Das Land Brandenburg stellt nun doch mehr Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau bereit. Wie das Infrastruktur